Schönen guten Tag, dies ist die Folge 22 der Ping-Podcast-Reihe Corona im Rechtsstaat. Die Folge 22, nachdem wir jetzt das letzte Mal wieder einen Ausflug in die Politik gemacht haben, kommen wir heute zusammen mit einem Vertreter einer Disziplin, die wir in den Podcasts noch nicht hatten, nämlich einem echten Wirtschaftswissenschaftler. Hallo Justus Haukapp.
Hallo Nico, ja. Schön, dass ich hier sein darf.
Genau, es ist außerdem Premiere, da wir das erste Mal heute das Vergnügen haben, anders als in den bisherigen Podcasts, dies nicht aus der Ferne zu tun, sondern uns sogar gegenüber zu sitzen. Das ist ja auch mal wieder ganz schön, dass man das kann, nicht? Ich darf dich kurz vorstellen, Justus. Du bist an der Universität Düsseldorf, Direktor des Düsseldorfer Instituts für Wirtschaftsökonomie, kurz DICE oder DICE?
DICE.
DICE, ja, okay. Einer der führenden Wirtschaftswissenschaftler der Republik. Wir kennen uns und haben Berührpunkte, dadurch auch sehr für Datenökonomie interessierst. Und das ist die Schnittstelle, wo wir schon gelegentlich auch einmal zusammengekommen sind, aber darum soll es heute allenfalls am Rande gehen, vielleicht kommen wir noch auf Datenfragen. Wir wollen uns heute unterhalten über die Sicht eines Wirtschaftswissenschaftlers auf die Corona-Krise, und da wollen wir uns als erstes unterhalten. Du hast einen Beitrag geschrieben vor ungefähr einem Monat, wo du gesagt hast, Frauen und Kinder zuletzt. Da hast du Kritik geübt an der sehr zögerlichen Wiederöffnung der Schulen und Kindertagesstätten. Was hat dich bewogen dazu?
Das war natürlich sehr pointiert, diese Kritik. In der Tat, das hat bewogen, hat mich dazu sicherlich eine persönliche Betroffenheit. Ich habe selber auch 4 Kinder in unterschiedlichem Alter. Ich habe gemerkt, die großen Kinder kommen so ganz gut im Prinzip mit dem Online-Learning, Homeschooling zurecht. Für die kleinen Kinder ist das eine wirkliche Herausforderung, für die Eltern auch. Auch die Eltern in unserem Bekanntenkreis, und mir schien das so zu sein, dass zu dem Zeitpunkt stärker noch als jetzt Kinder in erster Linie als eine Gefahr angesehen wurden, als Virenschleuder, die galten, die es zu isolieren gehen, soweit es irgendwie geht, also auch von den Spielplätzen fernzuhalten. Die können sich ja auch nicht schwer zu zweit irgendwo treffen alleine, zumindest nicht, wenn sie sehr klein sind. Das heißt also, sozial wurden sie sehr stark isoliert. Und mir das aus Perspektive der Kinder und auch der Eltern doch in der Prioritätenliste zu weit hinten zu stehen schien. Es gibt ja auch Kinderrechte auf Bildung etc., die schienen da wenig Eingang in die Abwägung zu finden, so schien mir das, sondern primär die Gefahrenabwehr für den Rest der Bevölkerung im Vordergrund zu stehen. Und das ist gerade, bin ich kein Pädagoge, aber aus dem, was man, glaube ich, selbst aus Allgemeinwissen weiß, kann das sehr nachteilig sein, wenn gerade bei der frühkindlichen Bildung man das sehr lange vernachlässigt wird. Und ich habe das Kinder und Frauen zuletzt genannt, weil es eben die Kinder, also nach der Fußball-Bundesliga und den Baumärkten und allen anderen, doch relativ spät auf der Agenda standen, die also theoretisch natürlich Frauen und Männer gleichermaßen kurz treten können, aber als Ökonom ist man ja dann doch der Empirie sehr verhaftet, also fragt sich, was sagen denn die Zahlen, und die Zahlen suggerieren dann, dass zumindest in der Vergangenheit so war, dass dann doch eher die Mütter das typischerweise sind, die kürzer treten und sagen, dann bleibe ich jetzt eben zu Hause, dann trete ich eben kürzer im Job. Und deswegen habe ich das dann Kinder und Frauen zuletzt genannt, auch wenn ich damit sicherlich einigen Vätern Unrecht getan haben, die vielleicht in einigen Familien auch in Wirklichkeit kürzer getreten sind.
Das ist ja jetzt einen Monat her, dass du das geschrieben hast. Wie siehst du die Situation jetzt?
Es hat sich ein bisschen verbessert, würde ich sagen, aber ich glaube, vorgestern irgendwann nochmal nachgelegt, sag ich mal so, die Rheinische Post, also unsere Düsseldorfer Lokalzeitung, hatte mich nochmal gefragt, wie es denn jetzt sieht, weil einige Bundesländer haben ja schon weitgehend wieder geöffnet, also insbesondere im Osten, Sachsen und Thüringen, sind relativ schnell angefangen und gesagt, Kitas und Schulen müssen wieder öffnen. Hat vielleicht auch mit der historisch und anderen Rolle der Frau in östlichen Bundesländern zu tun. In NRW hingegen ist eigentlich immer noch unklar, wann die Grundschulen wieder öffnen. Es gibt zwar so eine Teilöffnung, für diejenigen, die jetzt keine Kinder haben, mag das so zu scheinen, als wenn da wieder doch mehr oder weniger was Geregeltes stattfindet, aber faktisch ist es so, also aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, mein Sohn ist in der ersten Klasse, der geht in den meisten Wochen 4 Stunden zur Schule. In dieser Woche zum Beispiel ist aber gar keine Schule für ihn. Davon sind 2 Stunden bei einer Klassenlehrerin und 2 Stunden bei einer Lehrerin, mit der er vorher noch nie was zu tun gehabt hat. Das heißt also, das ist nichts, was nah an einem Regelzustand dran ist. Und das ist für kleine Kinder schon aus vielerlei Sicht schwierig, muss man sagen. Denn wir Erwachsene haben ja immerhin uns noch mal alleine zum Spaziergang, zum Joggen oder sonst mit irgendjemandem treffen können. 5-Jähriger kann sich aber nicht alleine mit jemandem verabreden. Und zu viert war das ja schon nicht mehr möglich. Also mit den beiden Eltern, weil das dann schon über die magische Zahl 2 hinausgegangen wäre. Also wir sind, es ist jetzt besser, die Situation, würde ich sagen. Man kommt so langsam dahin, aber dennoch zeigt sich, vielleicht war das auch eine persönliche Erfahrung, meine Schwägerin wohnt in Neuseeland, da ist mittlerweile wieder kompletter Normalbetrieb von Schulen und Kitas. Und auch in unseren einigen anderen Nachbarländern, Dänemark, Island, Niederlande, hat man gesagt, die kleinen Kinder und damit auch deren Eltern indirekt natürlich, also insbesondere dann auch die Mütter, denen muss jetzt Abhilfe verschafft werden und wir müssen zusehen, dass die wieder ein bisschen näher an einen Normalzustand herankommen. Hat da interessanterweise zuerst geöffnet und mir scheint es weder in Island noch in Dänemark zu anders als in Fleischbetrieben zu sagen wir mal, massiven Infektionen im Schulbetrieb gekommen zu sein. Auch aus den östlichen Bundesländern, die jetzt schon seit fast einem Monat wieder geöffnet, also in Sachsen, ist, glaube ich, nichts Schlimmeres bisher passiert. Das zeigt also auch, glaube ich, dass man vielleicht da zu vorsichtig war oder zu wenig Gewicht auf die Kinder gelegt hat.
Jetzt gab es ja gerade in der letzten Woche nochmal zu diesem Thema wieder auch Warnungen und eine Diskussion um die Ansteckungsgefahr. Heute hat Drosten nochmal seine Studie aktualisiert. Und darüber wird berichtet jetzt hier Spiegel Wissenschaft. Drosten bleibt bei Aussage zur Ansteckungsgefahr durch Kinder. Auch in einer aktualisierten Studienversion bleibt das Forschungsteam Drosten bei seiner Kernaussage. Was sagst du, wenn du das hörst?
Ich bin natürlich kein Virologe. Ich nehme mit Interesse wahr, sag ich mal, dass die nicht unumstritten ist, die Studie. Wenn ich es richtig verstehe, misst er ja auch erstmal die Virenbefall bei erkrankten Kindern, nicht inwiefern da die ja, sagen wir mal, ihre Tropfen auf einen halben Meter unter den normalen Menschen ausspucken, stellt sich ja immer noch die Frage, ob das dann genauso ansteckend tatsächlich ist. Also das ist, glaube ich, nicht Thema der Studie, wenn ich es richtig verstanden habe. Und natürlich kann niemand sagen, es gibt keine Ansteckungsgefahr, aber es wird auch niemand sagen können, im Baumarkt besteht keine Ansteckungsgefahr, im Supermarkt besteht keine Ansteckungsgefahr, in Restaurants und anderen Institutionen. Also mir scheint es so, dass man dann auch mit dem gleichen Maß messen muss. Und wenn man sagt, von den Kindern ist die Ansteckungsgefahr ähnlich wie von anderen, dann wäre es auch mindestens so, dass da auch ähnlich vorgegangen wäre. Ich würde aber sagen, dass die Schäden, die bei den Kindern verursacht werden, potenziell, also insbesondere auch aus, sagen wir, bildungsferneren Schichten, das sehe ich auch wiederum den Eltern, auch den Mitschülern meines Sohnes, dass wenn die teils auch sehr schlecht Deutsch sprechen, ist doch da, fallen die doch weit zurück. Tatsächlich, also der Schaden scheint mir da bei den Kindern, ich würde sagen, mindestens so groß sein wie bei einem Gastronomen tatsächlich. Und von daher wäre die Abwägung, kann ich nicht erkennen, dass sozusagen dieses sehr, sehr zurückhaltende Vorgehen gerechtfertigt wäre. Mindestens sollte man, sagen wir, können lokal wieder öffnen und gegebenenfalls auch lokal wieder schließen. Dieses flächendeckende Öffnen und Schließen scheint mir dann überhaupt nicht mehr gerechtfertigt zu sein.
Wir reden ja jetzt viel über Abwägungen. Also erstmal rechtlich natürlich, weil es ja hier um Grundrechtsabwägungen geht und natürlich auch es natürlich auch ein Recht auf Bildung gibt, das die Kinder und Eltern haben. Und das ist natürlich auch eine Frage in vielerlei Hinsicht, die Abwägung zwischen den Gefahren, die von der Krankheit ausgehen oder den Viren ausgehen, und den Belangen der Wirtschaft. Nochmal kurz Drosten. Drosten sagt in einem Interview in der Süddeutschen Zeitung Ende April, aber ich frage mich dann, wo jetzt eigentlich die Wirtschaftswissenschaftler sind. Da spricht ein Arbeitgeberpräsident, aber die wissenschaftlichen Experten aus der Wirtschaft sind nicht sichtbar. Ich lese von denen nicht einmal die verkürzten Botschaften in der Zeitung, wie es sie von Anführungszeichen den Virologen ja gibt. Seid ihr nicht sichtbar?
Das Dilemma scheint mir zu sein, dass jede Disziplin doch dazu neigt, so ein bisschen auf sich selbst zu gucken und im eigenen Saft vielleicht auch zu schwören. Und sicherlich würde ich vermuten, als Virologe guckt man eher darauf, was andere Virologen momentan sagen. Und das ist vielleicht in der Krise auch wichtig, dass die Herr Drosten sich mehr darum kümmert, was andere Virologen sagen. Gut, jetzt ist er dazu gezwungen, sich auch noch besonders damit auseinanderzusetzen aktuell. Und dass er sich nicht primär anguckt, was Wirtschaftswissenschaftler dazu sagen. Mir scheint das aber nicht so zu sein, aber vielleicht ist auch nur meine Wahrnehmung, dass die unterrepräsentiert waren, die Wirtschaftswissenschaftler, also in den Talkshows, die ich so durchgesäppt habe, da saßen relativ häufig auch mal der Kollege Clemens Fußt, der das IFO-Institut leitet, oder der Gabriel Feldauer, der das Institut in Kiel leitet, oder der Sachverständigenrat hat sich mehrfach dazu. Also ich habe Veronika Grimm und Monika Schnitzer in Talkshows gesehen. Ich habe auch des Öfteren Artikel in verschiedenen Medien. Und das ist, damit meine ich jetzt nicht die Bild-Zeitung, die Herr Drosten wahrscheinlich aus naheliegenden Gründen nicht gelesen hat. Das wissen wir ja, er wusste ja nicht, wer Herr Reichelt ist. Aber auch in der FAZ und der Süddeutschen Zeitung waren viele Wirtschaftswissenschaftler immer wieder mit Gastbeiträgen oder auch mit Zitaten vertreten. Aber das ist vielleicht auch nur meine Wahrnehmung. Aber ich zumindest kenne eine ganze Reihe von Studien. Die Politik. Also, und da ist es natürlich so, dass es primär das Wirtschaftsministerium und das Finanzministerium sind. Die haben, so würde ich das sagen, noch nie so eng mit Ökonomen zusammengearbeitet wie in der Zeit dieser Krise tatsächlich. Es gab beim Wirtschaftsministerium eine wöchentliche Schalte mit einer Reihe von Ökonomen. Der Finanzminister hat was Ähnliches gemacht. Also, das ist nicht immer mit Einfluss anscheinend verbunden, wie man sieht, dass eigentlich niemand sich für die Abwrackprämie ausgesprochen hat und sie anscheinend trotzdem kommen wird, oder die Kaufprämie fürs Auto, aber dass niemand dazu sich geäußert hätte, das nehme ich überhaupt nicht so wahr. Vielleicht wäre es natürlich am besten, da einen Medienwissenschaftler zu fragen, die ja auch diese Analysen von wer wird wie häufig rezipiert in den Medien vorzunehmen. Die Wahrnehmung bei den Ökonomen selber, kann ich nur sagen, ist, dass viele das so sehen, dass die Wahrnehmung tatsächlich sehr, sehr hoch war in der Politik von Ökonomen. In der allgemeinen Öffentlichkeit würde ich denken auch, ehrlich gesagt. Ich habe selten so viele Ökonomen in Tagesthemen, Tagesschau und Talkshows gesehen wie im letzten halben Jahr oder in den letzten 2 Monaten insbesondere.
Was man häufig auch hört, ist jetzt so in der ganzen, über die letzten Wochen, als es um fortschreitende Öffnungen ging und darum ging, dass wieder Betriebe arbeiten konnten, gab es viele so mahnende Worte, man solle doch nicht so schnell machen. Und da gab es verbreitet so die Vorstellung, es gehe jetzt darum, die Bevölkerung gegen Forderungen der Wirtschaft zu schützen. Also dass sozusagen ein Gegensatz da aufgebaut wird zwischen der Bevölkerung und deren Gesundheit, die zu schützen ist, und dann der Wirtschaft, die sich die andere Interessen verfolgt. Was geht durch deinen Kopf, wenn du sowas hörst?
Ja, das geht durch meinen Kopf. Das ist, das, manchmal ist es einfach, sehr stark zu vereinfachen und damit versuchen, ich weiß nicht, Feindbild ist vielleicht das falsche Wort, aber eine böse Gruppe oder so zu sehen, die Wirtschaft. Was genau damit gemeint ist mit der Wirtschaft, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wenn man sich anguckt, was also damit gemeint sein könnte, es gibt viele Leute, die gehen arbeiten, weil sie Geld verdienen müssen, um das dann wieder auszugeben. Da kann man sagen, das ist irgendwie die Wirtschaft. Leute verdienen Geld, was sie dann für Lebensmittel, Wohnungen und alles Mögliche ausgeben. Und das Geldverdienen findet ja auf sehr unterschiedliche Weise statt. Also es gibt Unternehmen, die sind sehr groß, die haben Hunderttausende von Arbeitnehmern, das sind also die sogenannten Konzerne, aber sicherlich gehört auch der Solo-Selbstständige zur Wirtschaft. Die Interessen sind sehr unterschiedlich. Man kann auch sagen, es gibt Arbeitnehmer, also die vielleicht durch Gewerkschaften vertreten werden oder sich auch selbst vertreten, die gehören zur Wirtschaft und natürlich die Arbeitgeber, die Leute einstellen, auch. Und das sind auch sehr unterschiedliche. Dann gibt es auch wieder die sehr großen Unternehmen, die haben sehr viele Mitarbeiter. Und es gibt den kleinen Handwerksbetrieb mit 5 Mitarbeitern oder die Wirtschaft im Sinne von die Schankwirtschaft, die Kneipe sozusagen, die vielleicht 5 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hat oder vielleicht auch 20. Das heißt also, das ist ein sehr heterogenes Gebilde, die Wirtschaft, wenn man das so versteht. Und die Interessen sind ja keinerweise gleich, häufig sogar sehr gegenteilig. Die einen wollen, dass Miete gezahlt wird und die anderen wollen nicht so gerne zahlen. Das ist Teil des Wirtschaftskreislaufs. Die einen wollen gerne möglichst, dass das Kurzarbeitergeld bei 100% im Idealfall wäre. Und die anderen wollen aber gerne nicht so viel zahlen, weil sie es nicht können oder warum auch immer. Das heißt also, die Interessen der Wirtschaft in dem Sinne, das ist einem Ökonomen ein relativ fernes Konstrukt, muss man sagen, weil man immer eher denkt, was sind die Interessen von einzelnen Personen vielleicht in ihrer bestimmten Rolle, in der Rolle als Arbeitnehmer, in der Rolle als Mieter, in der Rolle als Gewerbetreibender. Was ist da deren Interesse? Und selbst das kann sehr heterogen sein. Von daher dieser Zielkonflikt oder dieses Abwägen, dass es einerseits um Gesundheit gehe und einerseits um die Wirtschaft, das scheint mir eher so eine Abwägung zu sein, dass man zurückführen kann, letztendlich auf die Frage, wie wollen die Leute jetzt leben in gewisser Weise? Wollen sie weiter Dinge tun, sozusagen wollen sie Geld verdienen und Geld ausgeben und sich Dinge aufbauen und sich verwirklichen? Und wollen sie ihre Gesundheit schützen? Und da muss man sagen, findet man natürlich irgendwie eine Abwägung statt, die hier natürlich besonders schwierig ist, weil man nicht nur seine eigene Gesundheit schützen muss, sondern indirekt eben auch die anderen schützt, indem man bestimmte Dinge unterlässt, die man vielleicht gerne tun würde. Aber diese Abwägung, ich kann das verstehen, dass man das in einer Talkshow schlecht erklären kann. Ich verstehe schon, was damit gemeint ist. Das eine ist, dass das als profan angesehen wird, dass Leute sich in irgendeiner Weise verwirklichen wollen und ihren Lebenszielen versuchen wollen zu erreichen. Das andere ist, dass sie ihr Leben erstmal erhalten wollen und auch das von anderen Leuten.
Warum hat die Wirtschaft oft so einen schlechten Klang heutzutage?
Tja, das ist eine gute Frage. Warum hat die Wirtschaft so einen schlechten Klang? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Es gilt ja mal, die Wirtschaft wird ja mit Wettbewerb verbunden, das gilt als kalt und man macht Sachen für Geld und nicht aus, was heißt aus freien Stücken. Natürlich machen wir aus freien Stücken, aber die Leute, natürlich müssen sie Geld verdienen, damit sie ihre Wohnung bezahlen können und nicht jeder geht gerne arbeiten, sagen wir so. Und es gibt Ungleichheit, natürlich einige verdienen mehr, andere verdienen weniger, aber mir scheint es so zu sein, diese prinzipielle Idee, dass Leute was für Geld machen, das hat so, ist ein bisschen verpönt. Also es ist ja immer schöner, wenn man sagt, ich mache es freiwillig alles, aber ich glaube, bei vielen Leuten ist eine Erkenntnis vorhanden, dass sehr schlecht funktioniert, wenn jeder alles freiwillig machen sollte. Also dass mir andere freiwillig Brot backen und eine Pizza nach Hause bringen und alles Mögliche machen, das wünsche ich mir auch. Aber ich vermute, wenn wir darauf vertrauen, dass jemand mir aus freien Stücken eine Pizza bringt und sie mir nach Hause bringt und nicht, weil er damit Geld verdienen will, dann könnte ich mir vorstellen, dass es nicht so gut funktioniert.
Kurze Beobachtung von mir. Wir haben ja nun hier jeden Tag sehr intensiv mit Unternehmern und Freelancern und anderen Künstlern nur beispielhaft zu tun, die sehr nachhaltig jetzt von der Krise betroffen sind.
Ja.
Und ich beobachte immer im Gespräch mit den vielen Menschen, die jetzt eigentlich recht sorglos im Homeoffice sitzen mit gesichertem Einkommen, dass die das gar nicht so richtig mitbekommen eigentlich. Dass sie gar nicht so, also ich habe manchmal den Eindruck, dass es wie zwiegespalten im Augenblick so die Gesellschaft, die einen, die eigentlich im Warmen sitzen und auch wahrscheinlich im eigenen Kreis gar nicht so furchtbar viele haben, die jetzt auch als Selbstständige unterwegs sind. Und die anderen, die halt jetzt wirklich da sitzen und sehr in eine sehr ungewisse Zukunft schauen.
Das ist richtig. Es gibt Leute, also das merke ich auch in meinem Bekanntenkreis. Ich meine, klar, ich bin Hochschullehrer. Also natürlich ist es jetzt unangenehm, dass man Online-Lehre machen muss und so weiter, aber letztendlich kann ich hier bequem mein Leben mehr oder weniger weiterführen, muss ich sagen. Es gibt keine Kurzarbeit an den Hochschulen, man ist Verbeamteter, also einem kann ja so gut wie gar nichts passieren. Ich jetzt so rein im persönlichen Bereich und gucke, mein Schwager ist im Hotelgewerbe unterwegs, gerade eine Familie gegründet und ausgebaut und wird jetzt völlig unerwartet auf Kurzarbeit gesetzt und man weiß auch nicht, wann die Hotellerie wieder vernünftig anspringt. Da drohen Lebensträume zu platzen, sag mal, und Lebensentwürfe. Der ist auch nicht so entspannt, um dann zu sagen, ja, alles auf die Gesundheit, die Interessen der Wirtschaft, in Anführungszeichen, klingen ganz hinten an und mein Lebenstraum verwirkliche ich mir dann im nächsten Leben. Also das ist der möchte gerne, dass sein Lebenstraum erhalten bleibt. Und da gibt es natürlich schon, glaube ich, eine ganze Reihe von Leuten, die deswegen eine unheimliche Betroffenheit davon haben, wenn ich jetzt natürlich kann ich jetzt sagen, alles auf die Gesundheit und das stört mich deren Träume, aber das ist eben, wir sind eben eine vielfältige Gesellschaft und deswegen kann ich das nachvollziehen, dass eben da ganz andere Interessen vorhanden sind.
Was ich häufig höre, ist so der Einwand, naja, also wenn ein Hotel, eine Gaststätte oder was man immer mal daneben mag, also keine Rücklagen hat, um mal ein paar Monate durchzuhalten, dann hat Hans halt Pech gehabt. Kennst du das?
Das kenne ich. Ja, das ist in so einer Schocksituation ist das eine nicht ganz ungefährliche Aussage, würde ich sagen. Das ist ja jetzt eine Krise, die von keinem verursacht worden ist. Also es ist jetzt anders als die Finanzkrise. Also man sagt, die Banken haben es ja selbst verbockt in gewisser Weise, sondern Corona. Und wenn man sagt, der Staat als Ganzes ist ja nicht auch eine gewisse oder die Gesellschaft versicherten Gemeinschaft, in der man sich in gewisser Weise auch gegenseitig versichert, dann birgt das, glaube ich, einen großen gesellschaftlichen Sprengstoff. Und ich würde da große Gefahren auch sehen, dass entsprechend die Parteien an den Rändern dann großen Zulauf auch bekommen würden, weil das viele nicht mittragen würden. Natürlich ist es richtig, würde ich auch sagen, man kann jetzt nicht jegliches Risiko gegen alles versichern. Das geht nicht. Die Krise ist echt. Wir haben also volkswirtschaftlichen echten Schaden. Wir haben ja keine wirtschaftliche Leistung. Wir haben einen wirtschaftlichen Einbruch gehabt. Und natürlich kann es nicht eben genauso gut gehen wie vorher, wenn da was fehlt. Ja, das ist, sag ich mal, so ganz bildlich gesprochen, wenn ich aus dem Kuchen ein Viertel rausschneide und den wegtue, dann kann nicht jeder hinterher genauso viel vom Kuchen haben. Das geht einfach nicht, weil dann ein Viertel vom Kuchen weg ist. Also muss das irgendwie umverteilt werden, im Sinne, sagt jeder muss irgendwie ein bisschen kürzer treten. Das geht gar nicht anders. Und von daher kann es diese Vollversicherung natürlich nicht geben. Da sagt jedem, geht es genauso gut wie vorher. Das ist einfach ein Ding der Unmöglichkeit in so einer Krise, weil es ja nicht eine eingebildete Problematik ist, sondern ein echtes Problem, was wir hier haben. Und von daher muss man auch sagen, dass in der Gastronomie ist das wahrscheinlich unrealistisch, einfach zu sagen, alle Gastronomiebetriebe, die es heute gibt, werden auch in einem Jahr noch stehen. Und das kann dann auch der Rest der Gesellschaft irgendwo nicht auffangen, glaube ich, zu sagen, jetzt wir garantieren jedem Gastronomen seinen Fortbestand. Dafür gibt es dann ja tatsächlich irgendwann andere Sicherungssysteme, dass man sagt, na gut, eventuell muss dann doch nach irgendeiner Zeit, ja, ich würde aber nicht sagen nach ein, zwei Monaten, ja, aber nach irgendeiner Zeit doch ein anderes soziales Sicherungssystem greifen, weil das haben wir ja auch in Deutschland, dass man sagt, irgendwann müssen andere soziale Sicherungsnetze her. Das ist persönlich dann total bitter, aber das heißt ja auch nicht, dass es für den Rest des Lebens ist, typischerweise, weil zumindest in der Gastronomie ist es ja so, dass man eine Kneipe auch schnell mal wieder eröffnen kann, also einfacher zumindest als eine Automobilproduktion.
Ist das eine realistische Vorstellung, dass also wir reden ja von Kleingewerbe dort, dass ein Kleinunternehmer solche Rücklagen haben kann, muss, sollte?
Das hängt sicherlich sehr von, also es scheint individuell sehr unterschiedlich zu sein. Manche Branchen sind ja extrem wettbewerbsintensiv, die Gastronomie gehört sicherlich dazu. Das ist eine Branche, die wettbewerbsintensiv ist in vielen Fällen und das mit den Rücklagen deswegen auch sehr begrenzt ist. Es gibt natürlich andere Bereiche, wo einmal die Wettbewerbsintensität vielleicht nicht ganz so stark ausgeprägt ist und gewisse Rücklagen auch durchaus gibt. Also wenn ich jetzt, sage ich mal, ans Handwerk denke, die haben jetzt wirklich ein paar goldene Jahre hinter sich in letzter Zeit und konnten sich ja vor Aufträgen kaum retten, wenn ein Handwerksbetrieb die letzten 5 Jahre nicht genutzt hat, irgendeine Reserve auszubauen, dann würde ich auch vermuten, dass da irgendwas nicht so ganz richtig gelaufen ist tatsächlich. Also von daher ist es schwer, das alles über einen Kamm zu scheren. Das hängt sicherlich ab von den verschiedenen Gewerken und Betrieben. Aber gerade in diesen sehr wettbewerbsintensiven Branchen, da spricht natürlich der Wettbewerbsökonom, da wissen wir, dass es letztendlich ja so funktioniert, es gibt so lange Markteintritt in die Märkte rein, bis man quasi keine Gewinne mehr macht in dem Markt. Und damit ist es dann auch schwer, sich große Rücklagen aufzubauen.
Wir wissen ja nicht, ob wir am Anfang, in der Mitte oder am Ende jetzt des Virus stehen. Das wissen wir nicht, das soll auch nicht Thema sein. Aber wir stehen ja sicherlich erst am Anfang der Wirtschaftskrise. Also widersprich mir, wenn du das anders siehst. Wo führt das denn eigentlich hin? Hast du da eine Prognose oder eine Vorstellung?
Ja, also genau, die Wirtschaft ist ja sehr heterogen. Es gibt natürlich durchaus Branchen, die von der Krise profitiert haben. Also der Lebensmittelhandel, der gehört jetzt nicht zu den notleidenden Betrieben in der Krise. Auch in einer ganzen Reihe von Bereichen im Online-Handel war das geradezu ein Boom, der ausgelöst worden ist. Kommt immer drauf an, sozusagen auf den Bereich. Sicherlich, also für Netflix waren das sicherlich keine schwierigen Zeiten in der Krise. Und dann gibt es natürlich andere Bereiche, also insbesondere natürlich Tourismus, Gastronomie und sagen wir, Veranstaltungsmanagement, Veranstaltungen etc., die sind sehr hart getroffen und im kulturellen Bereich, also alles, was mit Publikum irgendwo zu tun hat, und da wird das auch ja so schnell wahrscheinlich nicht wieder losgehen können, jedenfalls nicht in dem Umfang, wie das bisher war, und da wird es wahrscheinlich nicht ausbleiben, dass es dazu eine Ausdünnung des Angebots kommen wird, zumindest vorläufig. Wenn dann irgendwann vielleicht doch der Impfstoff gefunden ist oder wie auch immer eine Resistenz sich entwickelt haben sollte, dann haben wir natürlich eine Situation, wo das auch wieder anspringt. Kann und vermutlich auch wird, zumindest in manchen Bereichen. Es gibt natürlich auch, muss man sehen, zumindest momentan auch eine Zurückhaltung. Also es ist nicht nur allein ein angebotsseitiges Problem, also hier spricht der Ökonom, sondern auch ein nachfrageseitiges Problem. Also Neulich hatte ich es gehört, jemand sagte, also die Veranstaltungen bei klassischer Musik sind tot. Also selbst wenn wir sie wieder machen dürfen, das Publikum ist ja tendenziell über 70 und damit Hochrisikogruppe, die kommen auch nicht mehr, wenn wir es anbieten. Tatsächlich. Also von daher wird das, glaube ich, schwierig sein. Allgemein haben wir schon eine Talfahrt, wo wir jetzt hoffen, das ist das Endsignal, ja. Wir hoffen, dass es lange wieder hochgeht, aber diese V, was man sich auch hat, also schnell runter, schnell hoch, da bin ich skeptisch. Ich glaube eher, dass wir jetzt ich weiß nicht, diesen Buchstaben gibt es noch nicht, also so eine Mischung zwischen N und V nachher sein, wo es also nicht waagerecht so weitergeht, aber wo es irgendwo eher so ein 45-Grad-Kurve hoffentlich nach oben geht. Und das wird schon für alle ein bisschen weniger werden. Zumindest mal dieses Jahr.
Okay, ich glaube, das hat uns alle überzeugt, das Beispiel vor allen Dingen mit der Torte und dem Tortenstück. Justus, das ist jetzt zwar nicht das bestellte Signal im Hintergrund, aber nichtsdestotrotz ist unsere halbe Stunde um. Ich danke dir für das schöne Gespräch, was wir hatten.
Ja, vielen Dank, hat großen Spaß gemacht.